Es ist immer wieder ergreifend, im Lobpreis dabei zu sein. Vielen, vielen Dank für euch. Dirk hat eine Predigt vorbereitet mit der Überschrift Erdenbürger und Himmelsbürger.
Ja, guten Morgen. Erstmal von meiner Seite. Wer bin ich? Oder wer bist du in Christus? Oder eben ein Unterschied zwischen einem Erdenbürger und einem Himmelsbürger. Fragt man einen Menschen danach, wer er ist, zum Beispiel, ich würde dich jetzt fragen, Simon, wer bist du? Was würdest du mir dann antworten? Ganz genau. Wird man wahrscheinlich seinen Namen und seinen Beruf erfahren. Vielleicht noch, ob er verheiratet ist, ob er Kinder hat. Und all diese Dinge sind ja auch irgendwie ein Stück weit wichtig und beschreiben uns ja auch. Wir setzen uns ja jetzt schon eine ganze Zeit mit diesem Thema das Reich Gottes und ein Stück Himmel auf Erden auseinander. Und mir ist dann auch schon oft aufgefallen, dass wir als Christen dann auch oft genauso handeln und reden wie die Menschen der Welt. Dabei sollten wir doch eigentlich einen Unterschied machen. Ich habe mal anhand von 10 Punkten einen Unterschied ausgearbeitet. Auf der einen Seite, wie die Menschen in der Welt die Dinge sehen und handeln, aber auch wie die Welt uns eben angreift, sodass wir dann vielleicht auch so handeln. Da müssten wir uns halt einfach selbst überprüfen. Oder eben, wie Jesus möchte, dass wir handeln, also als Bürger seines Himmelreichs. Ich habe 10 Dinge gegenübergestellt und die werden wir jetzt einfach mal so nacheinander durchgehen. Ich habe mir die Freiheit genommen, hauptsächlich die Bibel heute sprechen zu lassen. Das heißt, wenn ihr heute euer Handy rausnehmt und fotografiert, was da vorne steht, werdet ihr wahrscheinlich 80% der Predigt mit nach Hause nehmen. Also lasst die Bibelverse auf euch wirken und ich werde nur ein paar Kerngedanken zu den einzelnen Themen sagen. Der erste Punkt: Leistung gegenüber Gnade. Die gefallene Welt erwartet Leistung. Die gefallene Welt misst Wert durch Leistung, Erfolg und Ansehen. Menschen glauben, sie müssten sich ihren Wert oder sogar Gottes Wohlgefallen verdienen oder das Wohlgefallen der Welt, der Menschen. Ein weiter. Prediger 2,11. Als ich aber ansah all meine Werke, die meine Hände getan hatten, siehe, da war alles eitel und Haschen nach Wind. Römer 3, Vers 20. Darum, aus Werken des Gesetzes wird kein Mensch vor ihm gerecht werden, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Galater 3, Vers 3. Seid ihr so unverständig? Im Geist habt ihr angefangen und wollt es nun im Fleisch vollenden. Ich glaube, das ist Galater, ja. Kernaussage. Der Mensch versucht durch eigene Leistung, Kontrolle und Gesetzlichkeit, Anerkennung und Rettung zu erlangen. Doch das führt nur zu Stolz oder zu Verzweiflung. Dem stellen wir jetzt die Gnade gegenüber. Im Reich Gottes gilt ein anderes Prinzip. Gnade statt Verdienst. Rettung, Identität und Annahme sind Geschenk Gottes durch Jesus Christus. Epheser 2, 8 und 9. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Römer 11, Vers 6. Ist aber aus Gnade, so ist es nicht mehr aus Werken, sonst wäre Gnade nicht mehr Gnade. Und Titus 3, Vers 5. Er hat uns gerettet, nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit. Die Kernaussage. Im Reich Gottes zählt nicht, was wir leisten, sondern was Christus vollbracht hat. Gnade macht frei vom Leistungsdruck und schenkt wahre Identität als Kinder Gottes. In der Welt musst du etwas tun, um jemand zu sein. Im Reich Gottes bist du jemand. Er hat dich bei deinem Namen gerufen. Und darum kannst du frei sein. Kommen wir zum Thema 2. Selbstbehauptung gegenüber von Demut. In der gefallenen Welt gilt: Setz dich durch, sonst gehst du unter. Menschen kämpfen um Macht, Einfluss, Anerkennung und das Recht, selbst im Mittelpunkt zu stehen. Die Bibelstellen dazu: 1. Buch Mose, Kapitel 11, Vers 4. Wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, damit wir uns einen Namen machen. Sprüche 16, 18. Stolz kommt vor dem Verderben und Hochmut kommt vor dem Fall. Und im 2. Timotheus 3, 1 bis 2. In den letzten Tagen werden schwierige Zeiten kommen, denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich. Die Kernaussage: Selbstbehauptung entspringt dem Stolz und der Angst, übersehen zu werden. Der Mensch will selbst bestimmen und groß sein und entfernt sich dadurch von Gott. Demgegenüber jetzt die Demut. Im Reich Gottes zählt nicht, wer sich erhöht, sondern wer sich erniedrigt. Demut bedeutet nicht Selbstverachtung, sondern das Vertrauen, dass Gott mich erhöht, wann und wie er will. Dazu Philipper Kapitel 2, Vers 5 und 8 oder bis 8. Hier sind jetzt nicht alle angeschrieben. Seid so gesinnt, wie es Christus Jesus war. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Jakobus 4, 6. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Matthäus 23, Vers 12. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. 1. Petrus 5, 6. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Die Kernaussage dazu: Demut ist das Fundament der Gemeinschaft mit Gott. Sie erkennt an: Ich bin nichts ohne ihn, aber in ihm bin ich alles, was ich sein soll. Die Welt ruft: Mach dich groß. Jesus sagt: Mach dich klein und ich werde dich erhöhen. Kommen wir zum Thema 3. Konkurrenz gegen Gemeinschaft. In der gefallenen Welt herrscht das Prinzip, des Vergleichs und des Wettstreits. Der Wert des Menschen wird gemessen an Erfolg, Besitz und Überlegenheit. Konkurrenz führt zu Neid, Misstrauen und Spaltung. Die Bibelstellen dazu. Prediger 4, Vers 4. Ich sah, dass alle Mühe und alles Geschick bei der Arbeit nur Neid des einen gegen den anderen ist. Auch das ist eitel und Haschen nach Wind. Galater 5, 19 bis 21. Offenbar sind die Werke des Fleisches: Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Spaltungen. Jakobus 3, Vers 16. Denn wo Eifersucht und Ehrgeiz sind, da ist Unordnung und jede böse Tat. Markus 9, 34 bis 35. Sie hatten unterwegs miteinander darüber gesprochen, wer der Größte sei. Und er setzte sich, rief die 12 und sprach zu ihnen: Wenn jemand der Erste sein will, dann sei er von allen der Letzte und aller Diener. Die Kernaussage: Konkurrenz trennt Menschen und wurzelt im Stolz. Wer sich mit anderen vergleicht, verliert den Blick auch für die Gnade und für den gemeinsamen Auftrag Gottes. Kommen wir zur Gemeinschaft. Im Reich Gottes geht es nicht um Konkurrenz, sondern um Gemeinschaft, Einheit und gegenseitige Ergänzung. Jeder ist Teil des Leibes Christi, niemand ist überflüssig oder besser als der andere. Mit jeder meine ich natürlich jeder wiedergeborene Christ, nicht jeder Mensch. Die Bibelstellen dazu. Johannes 17, Vers 21. Damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, damit auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. 1. Korinther 12, 12 bis 14. Denn wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, so sind auch wir alle durch einen Geist zu einem Leib getauft. Wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Apostelgeschichte, Kapitel 2, 44 bis 47. Alle, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Und der Herr fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Philipper, Kapitel 2, 3 bis 4. Tut nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Kommen wir zur Kernaussage, zum Reich Gottes. Im Reich Gottes ist Einheit kein Nebeneffekt, sondern Ausdruck der göttlichen Liebe. Gemeinschaft entsteht, wo Christus die Mitte ist und nicht das eigene Ego. In der Welt kämpfst du gegen den anderen. Im Reich Gottes kämpfst du mit dem anderen. Seite an Seite, nicht gegeneinander. Kommen wir zum Thema 4. Besitzen gegen Loslassen und Vertrauen. In der gefallenen Welt bedeutet Sicherheit haben, festhalten, anhäufen. Menschen definieren sich über Eigentum, Erfolg und materielle Kontrolle. Besitz gibt scheinbar Identität, doch er versklavt das Herz. Matthäus 6, 19 bis 21. Sammelt euch nicht Schätze auf Erden, wo Motten und Rost sie fressen und wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Lukas 12, Vers 15. Gebt Acht und hütet euch vor aller Habgier, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Prediger 5, Vers 9. Wer Gott liebt, wird vom Geld nie satt. Entschuldigung, ja. Wer Geld liebt, wird vom Geld nie satt. Vielen Dank. Und wer Reichtum liebt, hat keinen Gewinn davon. Dann noch Markus 10, 22 bis 23. Er aber wurde betrübt über das Wort und ging traurig davon, denn er hatte viele Güter. Die Kernaussage zur Welt. Besitz verspricht Sicherheit, doch er bindet das Herz. Die Welt vertraut auf das Sichtbare und verliert dadurch das Ewige aus dem Blick. Das Reich Gottes, loslassen und vertrauen. Im Reich Gottes gilt, wirklicher Reichtum entsteht durch Vertrauen. Gott versorgt seine Kinder und wahre Freiheit liegt im Loslassen. Wenn wir uns Gott hingeben, werden wir nicht verloren, sondern verwandelt. Matthäus 6, Vers 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles hinzugefügt werden. Prediger 4, 11 bis 13. Ich habe gelernt, mir genügen zu lassen, wie es mir auch geht. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Lukas 12, 32 bis 34. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Verkauft, was ihr habt, und gebt Almosen. Psalm 37, Vers 5. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Die Kernaussage: Loslassen ist kein Verlust, sondern ein Akt des Vertrauens. Wer alles Gott überlässt, empfängt, was wirklich bleibt. Die Welt sagt, halte fest, sonst verlierst du. Jesus sagt, gib und lass los und du wirst empfangen, was du nie verlieren kannst. Thema 5. Angst vor Mangel gegen Vertrauen in Fülle. Die gefallene Welt lebt unter der Angst, nicht genug zu haben oder nicht genug zu sein. Diese Angst führt zu Sorgen, Geiz, Horten und ständiger Unruhe. Das Denken des Mangels ist letztlich Unglaube an Gottes Güte. Die Bibelstellen dazu. Matthäus, Kapitel 6, 31 und 32. Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden, denn nach all dem trachten die Heiden. Euer himmlischer Vater weiß, was ihr alles bedürft. 1. Timotheus, Kapitel 6, Verse 9 und bis 10. Die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung, denn die Geldgier ist eine Wurzel allen Übels. 2. Buch Mose, Kapitel 16, 19 und 20. Da geht es um das Manna in der Wüste. Keiner lasse etwas davon übrig bis zum Morgen. Sie hörten aber nicht auf Mose, sondern ließen etwas übrig und es wuchsen Würmer darin. Lukas 12, Kapitel 12, Vers 29. Ihr sollt nicht danach trachten, was ihr esst oder trinken werdet, und sollt auch nicht unruhig sein. Kommen wir zur Kernaussage der Welt. Angst vor Mangel entspringt dem Misstrauen gegenüber Gott. Der Mensch glaubt, er müsse sich selbst versorgen und verpasst dadurch den Frieden, den Gott schenken will. Kommen wir zum Reich Gottes. Vertrauen in Fülle. Im Reich Gottes gilt, Gott ist Quelle und Versorger. Fülle bedeutet nicht Überfluss an Dingen, sondern die Gewissheit, dass Gott genügt. Wer auf ihn vertraut, lebt in Freiheit und Dankbarkeit, auch mit wenig. Die Bibelstellen dazu. Psalm 23, Vers 1. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. 2. Korinther 9, Vers 8. Gott aber kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei, damit ihr in allen Dingen alle Zeit volle Genüge habt und doch reich seid zu jedem guten Werk. Philipper, Kapitel 4, Vers 19. Mein Gott aber wird all euren Mangel ausfüllen und seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Johannes 10, Vers 10. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Die Kernaussage zum Reich Gottes. Vertrauen ersetzt Angst. Die Fülle Gottes ist kein materielles Versprechen, sondern eine geistliche Realität. Es ist genug und aus seiner Fülle empfangen wir täglich neu. Die Welt lebt aus Angst. Was, wenn es nicht reicht? Das Reich Gottes lebt im Vertrauen. Gott ist genug und seine Fülle versiegt nie. Kommen wir zum Thema 6. Vergeltung, Recht gegen Vergebung und Gnade. In der gefallenen Welt gilt, wie du mir, so ich dir, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das Streben nach Rache, Gerechtigkeit nach eigenen Maßstäben oder nach der Durchsetzung des eigenen Rechts prägt das Denken der Menschen. Man will ausgleichen, vergelten, Recht behalten. Doch das erhält die Spirale des Unfriedens am Laufen. Die Bibelstellen dazu. 3. Buch Mose, Kapitel 24, 19 bis 20. Wie jemand einem Schaden getan hat, so soll man ihn wieder tun. Bruch um Bruch, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Sprüche 20, Vers 22. Sprich nicht, ich will Böses vergelten, harre auf den Herrn, der wird dir helfen. Römer 12, Vers 19. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Matthäus 5, 43 bis 44. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Die Kernaussage dazu. Die gefallene Welt glaubt, Frieden entstehe durch Vergeltung, doch sie nährt nur neuen Schmerz. Der Mensch klammert sich ans eigene Recht und verliert das Herz der Barmherzigkeit. Im Reich Gottes gilt das Prinzip der Gnade statt Vergeltung. Jesus bricht den Kreislauf der Schuld, indem er verzeiht statt verurteilt und sein eigenes Recht aufgibt, um Frieden zu schaffen. Vergebung ist kein Zeichen von Schwäche, sondern Ausdruck göttlicher Stärke. Die Bibelstellen dazu: Matthäus 6, 14 bis 15. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Lukas 23, 24. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Kolosser 3, Vers 13. Ertragt euch gegenseitig und vergebt einander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Und in Epheser 4, 31, 32. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung sei fern von euch. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch euch Gott vergeben hat in Christus. Die Kernaussage dazu: Im Reich Gottes siegt Gnade über Recht. Gott selbst hat auf sein Recht verzichtet, um uns zu vergeben. Und wer das empfängt, kann nicht anders, als selbst Gnade weiterzugeben. Die Welt sagt, er soll bekommen, was er verdient. Jesus sagt: Ich trage, was ihr verdient habt, damit ihr empfangen könnt, was ihr niemals verdienen könntet. Kommen wir zum Thema 7. Ego und Image gegen Herz und Wahrheit. In der gefallenen Welt zählt das Außen mehr als das Innen. Menschen bauen ein Image auf, um Anerkennung zu finden. Das Ego sucht ständig Bestätigung, Beifall und Kontrolle. Doch dahinter steckt oft Unsicherheit und Leere. Das Ziel: scheinen statt sein. Die Bibelstellen dazu: 1. Samuel 16, Vers 7. Der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Matthäus 23, 27, 28. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr alle gleich seid wie übertünchte Gräber, die von außen schön scheinen, aber innen voll Totengebeine und lauter Unrat sind oder seid. Galater 1, Vers 10. Rede ich denn jetzt Menschen zuliebe oder Gott zuliebe? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefallen wollte, so wäre ich kein Knecht Christi. Sprüche 16, 18. Stolz kommt vor dem Verderben und Hochmut kommt vor dem Fall. Hatten wir, glaube ich, schon mal an einer anderen Stelle. Die Kernaussage: Das Ego lebt von der Meinung anderer. Es fürchtet, entdeckt zu werden, wie es wirklich ist. Die Welt formt Identität durch äußeren Schein statt durch innere Wahrheit. Kommen wir zum Reich Gottes, Herz und Wahrheit. Im Reich Gottes zählt nicht das Image, sondern das Herz. Gott liebt Wahrhaftigkeit, Aufrichtigkeit und Reinheit des Herzens. Er sucht Menschen, die echt sind, nicht perfekt, sondern wahr. Wahre Identität entsteht, wenn das Herz in der Wahrheit Gottes ruht. Die Bibelstellen dazu. Johannes 4, 23, 24. Es kommt die Stunde und ist jetzt, dass die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Psalm 51, Vers 8. Siehe, du hast Lust an Wahrheit im Inneren und im Verborgenen wirst du mir Weisheit kundtun. Matthäus 5, Kapitel 8. Selig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Johannes 8, Vers 32. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Die Kernaussage zum Reich Gottes. Gott interessiert sich nicht für das, was du vorgibst zu sein, sondern für das, wer du in deinem Herzen bist. Wahrheit befreit, Image bindet. Ja, die Welt sagt, mach Eindruck. Aber Jesus sagt, lass zu, dass ich Eindruck auf dein Herz mache. Kommen wir zum Thema 8. Tempo und Kontrolle gegen Geduld und Hingabe. Die gefallene Welt lebt im Druck des Tempos. Alles muss schnell, effizient, planbar und kontrollierbar sein. Warten gilt als Schwäche, Geduld als Zeitverlust. Doch wer alles kontrollieren will, verliert den Frieden. Die Bibelstellen dazu. Psalm 39, Vers 7. Sie gehen daher wie ein Schatten und vergeblich bemühen sie sich. Sie sammeln und wissen nicht, wer es einbringen wird. Sprüche 19, Vers 2. Auch unbedacht ist nicht gut für den Menschen und wer hastig ist mit den Füßen, der verfehlt den Weg. Jesaja 30, 15, 16. Denn so spricht der Herr, Herr, der Heilige Israels, durch Umkehr und Ruhe würdet ihr gerettet. Im Stillsein und Vertrauen wäre eure Stärke, aber ihr habt es nicht gewollt. Lukas 10, 40 bis 42. Martha aber machte sich viel zu schaffen. Maria hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden soll. Die Kernaussage zur Welt. Tempo und Kontrolle sind Ersatz für Vertrauen. Die Welt glaubt, sie müsse durch Planen und Beschleunigen das Leben sichern und verliert dadurch die Gegenwart Gottes. Im Reich Gottes geschieht alles in Gottes Zeit. Geduld ist kein Warten im Leerlauf, sondern aktives Vertrauen. Vertrauen, dass Gott handelt, auch wenn wir nichts sehen. Hingabe bedeutet, ich lasse meine Kontrolle los und gebe den Takt meines Lebens an Gott ab. Die Bibelstellen dazu. Psalm 37, 7. Sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Prediger 3, 11. Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Jakobus 5, 7 bis 8. So seid nun geduldig, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die köstliche Frucht der Erde. Auch ihr seid geduldig und stärkt eure Herzen. Jesaja 40, 31. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Gutes Lieblingsvers. Habe ich mir gemerkt. Die Kernaussage dazu. Geduld ist Glaube in Bewegung. Hingabe heißt, ich lasse los, was ich nicht ändern kann, und halte fest an dem, der alles in der Hand hat. Die Welt rennt, um nichts zu verpassen, und das Reich Gottes ruht und empfängt alles zur rechten Zeit. Kommen wir zum Thema 9. Macht und Einfluss gegen Dienen und Hingabe. Die gefallene Welt strebt nach Einfluss, Kontrolle und Ansehen. Macht gilt als Mittel, um sich selbst zu sichern und über andere zu bestimmen. Doch Macht korrumpiert das Herz, wenn sie nicht unter Gottes Herrschaft steht. Die Bibelstellen dazu. Matthäus 20, 25. Ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker niederhalten und die Mächtigen ihre Macht über sie missbrauchen. 1. Mose 3, 5 und 6. Ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Daniel 4, 30, 31. Ist das nicht das große Babel, das ich gebaut habe durch meine gewaltige Macht? Noch war das Wort im Munde des Königs, da fiel eine Stimme vom Himmel. Sprüche 29, 23. Des Menschen Hochmut wird ihn erniedrigen, aber der Demütige wird Ehre erlangen. Die Kernaussage dazu. Macht sucht Kontrolle, aber verliert Liebe. Wer andere beherrschen will, wird selbst von seinem Stolz beherrscht. Im Reich Gottes bedeutet Größe das Gegenteil. Nicht herrschen, sondern dienen. Jesus selbst, der König aller Könige, wurde der Diener aller. Dienen ist nicht Schwäche, sondern Ausdruck göttlicher Stärke und Liebe. Die Bibelstellen dazu. Markus 10, 43 bis 45. Wer unter euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, soll euer Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Johannes 13, 14, 15. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen. Philipper 2, 5 bis 7. Seid so gesinnt, wie es Christus Jesus auch war, der in göttlicher Gestalt war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst entäußerte und Knechtsgestalt annahm. Matthäus 23, 11, 12. Der Größte unter euch soll euer Diener sein, denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Die Kernaussage dazu. Wahre Autorität kommt nicht durch Beherrschung, sondern durch Hingabe. Wer dient, spiegelt das Herz Christi, und darin liegt die größte Kraft. Die Welt strebt nach Thronen. Jesus beugt sich nieder, um Füße zu waschen. Thema 10. Tod gleich Ende gegen Tod gleich Übergang. In der gefallenen Welt ist der Tod das Ende von allem, der Punkt, an dem alles verloren scheint. Besitz, Erfolg, Beziehungen, Bedeutung. Ohne Hoffnung auf Ewigkeit bleibt nur Angst, Verdrängung oder Verzweiflung. Prediger 3, 19 bis 20. Denn es geht dem Menschen wie dem Vieh. Wie dies stirbt, so stirbt er auch. Alles geht an einen Ort, alles ist aus Staub und alles wird wieder zu Staub. Psalm 49, 12, 13. Der Mensch in seiner Pracht bleibt nicht, er gleicht dem Vieh, das vergeht. Hebräer 2, 15. Und alle, die durch Todesfurcht im ganzen Leben Knechte sein mussten. 1. Korinther 15, 32. Wenn die Toten nicht auferweckt werden, so lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Die Kernaussage dazu. Der Tod ist für die Welt das letzte Wort, weil sie Gott ausklammert. Ohne Christus endet das Leben im Staub. Mit Christus beginnt es dort erst richtig. Im Reich Gottes ist der Tod kein Ende, sondern Übergang zur Herrlichkeit. Jesus hat den Tod besiegt und verwandelt ihn in eine Tür zum ewigen Leben. Was für die Welt Verlust bedeutet, ist für den Glaubenden Vollendung. Johannes 11, 25 bis 26. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und an mich glaubt, wird nimmermehr sterben. Philipper 1, 21 bis 23. Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Ich habe Lust, aus der Welt zu scheiden und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. 1. Korinther 15, 54, 55. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Offenbarung 21, Vers 4. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Die Kernaussage dazu. Im Reich Gottes ist der Tod kein Ende, sondern Heimkehr. Christus hat das Ende in einen Anfang verwandelt, vom Grab ins Leben. Für die Welt endet am Grab alles. Für den, der Christus kennt, öffnet sich dort das Tor zur Ewigkeit. Kommen wir zum Schluss. Wir alle leben mitten in diesen Spannungen zwischen zwei Welten. Der eine sagt, mach mehr, sei mehr, hab mehr, kontrollier mehr. Der andere sagt, vertraue, lass los, sei echt, lass Gott wirken. Die gefallene Welt baut auf Leistung, Besitz, Einfluss und Angst. Aber das Reich Gottes ruht auf Gnade, Vertrauen, Hingabe und Liebe. Jesus ruft uns nicht in ein anderes System, sondern in ein neues Herz. Er ruft uns aus dem alten Denken, dem Denken der Angst, hinein in sein Denken, das Denken des Vertrauens. Und dieser Wechsel beginnt da, wo du aufhörst, dich selbst zu retten. Wo du sagst, Herr, ich muss nicht alles schaffen, ich darf dir gehören. Wo du loslässt, was du festgehalten hast und merkst, er trägt dich. Das Reich Gottes ist keine Theorie, kein ferner Ort. Es ist eine neue Wirklichkeit mitten in dieser Welt. Es ist überall da, wo Jesus Herr sein darf. Wenn du also morgen in deinen Alltag gehst und du spürst, wie die alte Welt dich wieder zieht, in Tempo, Kontrolle, Vergleich oder Angst, dann erinnere dich, du bist Bürger eines anderen Reiches. In diesem Reich musst du nichts beweisen. Du darfst empfangen. Du musst dich nicht behaupten. Du darfst lieben. Du musst nicht festhalten. Du darfst vertrauen. Denn dort, wo die Welt das Ende sieht, beginnt bei Gott das Leben. Das Kreuz war kein Schlusspunkt. Es war der Anfang einer neuen Schöpfung. Und genau da hinein ruft Jesus dich heute. raus aus der Angst hinein in seine Fülle, raus aus dem Kampf um dein eigenes Reich, hinein in sein Reich, das ewig bleibt. Euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott, Kolosser 3, Vers 3 als Abschluss. Und genau dort bist du sicher. Dort bist du ganz. Ja, dort bist du zu Hause. Amen.